Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Ja, hallo zur September-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Diese Sendung hat das Thema Kritik an Demokratie und Parlamentarismus. Wir wollen euch damit nicht die Wahlentscheidung erleichtern, sondern nur das System kritisch beleuchten. Noch eine Anmerkung. Diese Sendung ist aus einer europäischen Perspektive entstanden. Und ja, zuerst gibt es noch etwas Einleitendes zur Demokratie.
Okay, also wir stellen uns als erstes die Frage, wo kommt Demokratie eigentlich her? Und zunächst eine kleine Definition. Demokratie bedeutet dem Wurzel nach die Herrschaft des Staatsvolkes. Das grundlegende Prinzip, die Idee ist, dass Macht, Herrschaft und Regierung vom Volk ausgehen sollen. Notwendig grundlegende Idee ist also die Freiheit und Gleichheit aller Bürger. Das Zugeständnis der Mündigkeit des Einzelnen, also ich weiß, was ich will und was gut für mich ist. Und zudem das Prinzip der gemeinsamen Entscheidungsfindung auf der Basis von Konsens und besserem Argument. Grundlegend also die Selbstbestimmung des Einzelnen ist grundlegend für die funktionierende Kollektivherrschaft. Die Frage, wie eine Demokratie am besten aufgebaut sein soll, basiert auf der Frage nach der bestmöglichen Entscheidungsfindung in kleinen wie großen Gruppen. Es besteht also ein Spannungsverhältnis, wie das Kollektiv gebildet stabil zu halten ist bei Gewährleistung der Freiheit des Einzelnen. Die erste demokratische politische Ordnung geht zurück auf das 5. Jahrhundert vor Christus, auf die attische Demokratie, also quasi die Demokratie des Stadtstaates Athen. Diese war die erste Vorläuferin einer politischen Ordnung basierend auf dem Prinzip der Volkssouveränität. Das Volk gilt also in diesem Prinzip als souveräner Träger der Staatsgewalt. Die Verfassung als politisch-rechtliche Grundlage des Staates beruht auf der verfassunggebenden Gewalt des Volkes. Die Demokratie im antiken Athen hat sich in Reaktion auf soziale Spannungen entwickelt, ist entstanden quasi als das Ergebnis des Ringens des einfachen Volkes mit dem Adel. Während in anderen Stadtstaaten in Griechenland durch diese Spannung auf die Herrschaftsform der Tyrannis begünstigt worden ist, also die Herrschaft eines Einzelnen, gab es in Athen eine innovative Reaktion durch Reformen. Dadurch wurde ein neuartiges institutionelles Gefüge geschaffen, basierend auf dem Einbezug aller vollwertigen freien Bürger auf einer Volksversammlung. Man muss dazu sagen, dass als freie, vollwertige Bürger nur die Männer jenseits eines gewissen Alters galten, die für den Kriegsdienst zur Verfügung standen. Es wurden also keine Frauen, Sklaven oder Fremde einbezogen und es gab auch keine Gewaltenteilung wie im heutigen Sinne. Im Gegensatz zur attischen Demokratie basieren moderne Demokratien nicht auf einer direkten Entscheidungsfindung, sondern konstituieren sich repräsentativ. Man spricht hier von Parlamentarismus. Das Volk wählt also Stellvertreter, Repräsentanten, an die die Entscheidungsgewalt abgegeben wird. Die Wurzeln hierfür finden sich in der mittelalterlichen und frühen neuzeitlichen Tradition der Ständeversammlungen, in denen sich der Adel quasi mit dem König beraten hat. Es gibt also eine Nähe des modernen Parlamentswesens mit der vormodernen Ständeordnung, wobei der Repräsentationsgedanke zentral ist. Der Beginn des eigentlichen modernen Parlamentarismus liegt im Jahre 1689 mit der Bill of Rights in England. Das Parlament verlor damals erstmals den Status als reines Beratungsorgan des Königs und somit war die erste neuzeitliche Demokratie entstanden. Mit der 1755 entstandenen Verfassung für Korsika von Pascal Paoli wurde die erste moderne Verfassung weltweit geschaffen. Zudem wurde 1762 schrieb Rousseau oder veröffentlichte Rousseau seinen Gesellschaftsvertrag und begründete mit dieser Vertragstheorie die identitäre Demokratie, was bedeutet, dass Herrscher und Beherrschte gleichgesetzt wurden. Und so entstand das Prinzip der Volkssouveränität basierend auf einem Gemeinwillen. Ebenfalls wichtig war zu dieser Zeit die aufkommende Idee der Gewaltenteilung als elementarer Bestandteil des modernen demokratischen Rechtsstaates, wie man sie bei Locke oder bei Montesquieu findet. Diese Einflüsse führten 1787 mit der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zum ersten modernen demokratischen Staat. Mit der Verfassung vom 3. Mai 1791 in Polen-Litauen wurde das politische Mitspracherecht auch im europäischen Raum auf das Bürgertum ausgedehnt. Und diese Prozesse zogen im Endeffekt Einfluss auf die Französische Revolution und die Demokratisierung anderer europäischer Länder mit sich, wobei dem englischen Parlamentarismus besondere Bedeutung zugekommen ist. Wir kommen zur Frage der, wie die moderne parlamentarische Demokratie aufgebaut ist und welche Probleme damit einhergehen. Das Grundproblem in jeder Demokratie ist die Legitimationsfrage der Herrschenden. Die Lösung, die in einer repräsentativen Demokratie angestrebt wird, ist die Beteiligung der Bürger. Das heißt, dass die Idee ist, dass es statt einer direkten Herrschaft von oben eine kollektive Selbstbestimmung stattfindet. Und je weniger Einbezug der Bürger stattfindet, desto mehr Raum ist im Endeffekt für repressive Maßnahmen gegeben. Das Problem, worauf wir noch genauer eingehen, ist, dass wir eine institutionalisierte Hierarchie zu Organisations- und Verwaltungszwecken haben und dass scheinbar es sich nicht vermeiden lässt, dass Minderheiten übergangen werden. Wie gesagt, im Gegensatz zu, genau. Wir haben also eine institutionalisierte Hierarchie zur Delegation von Entscheidungsgewalten. Das Volk kann nicht über jedes Detail des politischen Tagesgeschäftes entscheiden, weshalb Vertreter gewählt werden, welche somit einen mutmaßlichen Gemeinwillen durchsetzen sollen, aber sobald sie gewählt sind, in ihren Entscheidungen frei sind. Man kennt das vom Begriff des freien Mandats. Ein prinzipielles Problem bei der demokratischen Entscheidungsfindung ist, dass die Mehrheit über die Interessen der von Minderheiten hinweg entscheidet, nach dem Prinzip, was gut ist für viele, ist gut für alle. Es gibt also quasi einen objektiven Wahrheits- und Richtigkeitsanspruch, basierend auf der Annahme einer Vernünftigkeit der vorherrschenden Meinung, was durchaus diskussionswürdig ist und am Ende eventuell noch diskutiert wird. Die kollektive Entscheidungsfindung durch Repräsentanten ist in unserer modernen Demokratie, repräsentativen Demokratie nicht gewährleistet, da wir das Problem einer unauflösbaren Verknüpfung von Parlamentarismus als Medium der kollektiven Entscheidungsfindung und Neoliberalismus als alternativlosen Wirtschaftsmodell haben. Neoliberalismus bedeutet, wir bauen unsere Wirtschaft im Endeffekt auf einem Konkurrenzprinzip für Wachstum und für Fortschritt. Schon allein aus strukturellen Gründen müssen sich die gewählten Repräsentanten sich den wirtschaftlichen Zwängen beugen zur Stabilisierung des Kollektivgebildes. Die Legitimation hängt am Wohlstand, der Wohlstand wird am Bruttosozialprodukt festgemacht und durch diese Wirtschaftsideologie, also deren Fakt, dass der Markt Entscheidungszwänge diktiert, werden Bürger zu Verwaltungsobjekten gemacht und dadurch werden Minderheiten, die zum Beispiel in extremer Armut leben, in verelendeten Zuständen sich befinden oder beispielsweise obdachlos sind, gefährden den Gesamtbestand des Systems nicht und wird auch vom System hingenommen, ohne entsprechend die strukturelle Stabilität zu gefährden. Warum wird im Endeffekt dieses System nicht in Frage gestellt? Wir leben in einem System, welches umfassend durchbürokratisiert ist. Es besteht der Fakt, dass feste bürokratische Strukturen die Herrschaftsverteilung sichern. Jede Herrschaft äußert sich und funktioniert als Verwaltung. Und die moderne demokratische Herrschaft äußert sich in der Verwaltung von Arbeitskraft und von Bedürfnissen, also letztlich in der Verwaltung von Menschen, womit man sich durchaus die Frage stellen kann, ob der demokratische Anspruch der Volksherrschaft nicht ad absurdum geführt wird. Der Boden dafür, dass sich dieses entwickeln konnte, dass sich das historisch entwickelt hat, liegt einerseits im Großstaat und in der Massenpartei. Je komplexer die Gesellschaft sich ausdifferenziert, je unübersichtlicher auch das kulturelle Gesamtbild wird, desto mehr ist die Bürokratisierung gezwungen, sich anzufassen. Es passiert eine quantitative Entfaltung und es vollzieht sich ebenfalls eine qualitative Erweiterung und innere Entfaltung des Aufgabenkreises der Verwaltung. Also mit einer steigenden Komplexität der Gesellschaft gibt es auch wachsende Ansprüche an die Verwaltung. Zudem kommt es mit zunehmender Ausdifferenzierung, Modernisierung zu wachsenden Kulturansprüchen und Reichtum. Die zunehmende Bürokratisierung hat die Funktion, zunehmend konsumtiv verfügbaren und konsumtiv verwendeten Besitz zu garantieren und raffiniertere Techniken der äußeren Lebensgestaltung zu gewährleisten. Es kommt zu einer Rückwirkung auf den allgemeinen Bedürfnisstand und dadurch kommt es zu einer zunehmenden subjektiven Unentbehrlichkeit der bürokratischen Fürsorge für früher anders gedeckte oder unbekannte Lebensbedürfnisse. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die technische Überlegenheit, der entscheidende Grund war für das Vordringen der bürokratischen Organisation. Und die bürokratischen Formen werden selbst besonders vom Wirtschaftsverkehr gefordert. Moderne kapitalistische Unternehmen sind selbst Muster bürokratischer Organisation. Warum umfassende Verwaltung? Warum Bürokratie. Es liegt im Endeffekt in der Effizienz begründet. Es gibt eine Beschleunigung des Reaktionstempos der Verwaltung und einfach ein Optimum durch bürokratische Organisation, besonders bei der Durchführung des Prinzips der Arbeitszerlegung in Verwaltung nach rein sachlichen Gesichtspunkten, nach berechenbaren Regeln. Das heißt im Endeffekt, die Eigenart der Bürokratie ist umso vollkommener entwickelt, je mehr sie entmenschlicht, versachlicht und kalkuliert wird. Und die bürokratische Struktur, letzter Punkt, fokussiert sich im Endeffekt auf die Konzentration der sachlichen Betriebsmittel in der Hand der Herrschenden.
Was brillig, and the slithy toves did gyre and jimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jubjub bird, and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand, long time the maxim foe he sought. So rested he by the tum-tum tree, and stood a while, and thought. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffing through the tulgey wood, and burbled as it came. One, two, and through the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, with its head he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy, O frabjous day! Callooh, callay! He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and jimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe.
Totalitarismuskritik. Zum Einstieg ein Zitat aus der Graswurzelrevolution Nummer 146. Im Unterschied zur nationalistischen und neonazistischen Parlamentarismuskritik kritisiert der Anarchismus am Parlamentarismus nicht, dass zu viel, sondern dass zu wenig frei diskutiert wird. Er kritisiert nicht dessen anscheinende Unfähigkeit, sondern seine tatsächliche Fähigkeit zur Entscheidung, nicht seine Ineffektivität, sondern seine Effektivität des Regierens. Nun beginnen wir mit folgender Annahme. UnterdrückerInnen sind immer am Erhalt ihrer Beziehung zu den von ihnen Unterdrückten interessiert. Nun ist aus einer anarchistischen Perspektive jede Herrschaftsform als Form von Unterdrückung zu bezeichnen. Alle, die sich aktiv an Herrschaft beteiligen, unterliegen somit der zuvor gegangenen Feststellung, dass sie auch daran interessiert sind, diese herrschaftlichen Strukturen zu erhalten. Das führt unweigerlich zum ersten Problem des parlamentarischen Parteiensystems. Es fehlt letztlich an Profil. Ja, die Parteien werden spätestens, sobald sie in Regierungsverantwortung sind, zu einem gewissen Konservatismus gezwungen. Sie müssen zumindest den Fortbestand des parlamentarischen Systems dienen. Etwas überspitzt könnte man auch sagen, freilich, ein Hund gewöhnt sich rasch ans Sofa und ein Abgeordneter der Arbeiterschaft nicht minder rasch an die bourgeoisen Angenehmlichkeiten, die der staatliche Steuererheber ohne Ansehen der Klassenzugehörigkeit dem vergönnt, von dem er die Bewilligung für Steuern für Panzerschiffe, Parlamentsdiäten und Beamtengehälter erhofft. So Erich Mühsam 1928. Horst Stohwasser stellt das im 7. Kapitel seines Buches Freiheit pur in etwa so dar. Wenn jemand in einen Supermarkt geht, mit dem Ziel, Schokolade zu kaufen, der Supermarkt aber nur 21 verschiedene Waschmittel im Sortiment hat, mehr nicht, so hat die Person zwar die Möglichkeit einer Wahl, was sie kaufen möchte, aber keine Option ist dabei je wirklich befriedigend oder zielführend. Schokolade und Waschmittel ist einfach nicht wirklich dasselbe. So ähnlich sieht es mit der bundesdeutschen Parteienlandschaft aus anarchistischer Perspektive aus. Unser konkretes Bedürfnis bzw. Ziel ist in diesem Fall nicht wie im Beispiel Schokolade, sondern letztlich die Überwindung von Herrschaft. Und nun haben wir allerlei Parteien zur Auswahl, die wir am kommenden Sonntag zur Bundestagswahl oder sonst wann wählen könnten. Aber kein davon ist fähig, unser Bedürfnis nach diesem Systemwandel zu befriedigen. Das rührt wieder aus dem, also Annahme vom Anfang. Eine herrschende Partei kann einfach nicht ihre Herrschaft abschaffen. Das wäre widersprüchlich. Außerdem könnten sie auch aus anderer Sicht gar nicht, selbst wenn sie bestrebt wären, ihren Staat zu demontieren, das tun, weil sie finanziellen und Sachzwängen unterliegen. Wir könnten zwar nun trotzdem wählen, mit dem Ziel einer mittelfristigen Verbesserung unserer Lebensumstände im heutigen System. Daran haben AnarchistInnen aber drei hauptsächliche Kritikpunkte. Erstens, Horst Stohwasser schreibt zum Beispiel, dass zwar sein kann, dass so Verbesserungen zustande kommen, das aber gar nicht wünschenswert sei, da wir so nur träge und kampfesmüde werden und uns in den Staat integrieren und letztlich noch selbst herrschen, weil wir eigentlich zufrieden werden. Dieser Kritikpunkt ist aber trotzdem kritisch zu betrachten, weil das natürlich gerade bei jemandem wie Horst Stohwasser aus einer ziemlich privilegierten Perspektive kommt, weil er nun mal eine weiße, männliche Cis-Person mit deutscher Staatsbürgerschaft ist, also, oder war. Er wäre nicht einer von denen gewesen, die am härtesten unter deutlichen Verschlechterungen der Bedingungen, die wir hier haben, gelitten hätte. Oh Gott. Okay, zweitens. Um wieder auf Stohwasser zurückzukommen, hier noch ein Zitat. So stellt sich den Libertären die Spielwiese der parlamentarischen Demokratie dar. Sie lässt den Menschen die Illusion, etwas zu entscheiden, wodurch längst alles wesentlich entschieden ist und von uns gar nicht entschieden werden darf. Das heißt, wesentliche Veränderungen können gar nicht durch eine Regierung geschaffen werden und die Notwendigkeit einer revolutionären Veränderung bleibt bestehen. Das würde aber aufgeschoben, wenn wir, oder diese Erkenntnis, dass eine Revolution letztendlich notwendig ist, wenn wir großartige Veränderungen wollen, würde auf Dauer aufgeschoben, wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, auf lange Sicht hier in diesem System Veränderungen zu bewirken. Und das Dritte ist vermutlich das Hauptargument vieler AnarchistInnen, gar nicht erst wählen zu gehen, weil sie dadurch herrschaftliche Verhältnisse bestätigt sehen. Einige führen zum Beispiel an,
dass es eine hohe Wahlbeteiligung und dass eine hohe Wahlbeteiligung oftmals mit einer hohen Zufriedenheit verwechselt wird. Trotzdem gibt es noch andere Arten, mit Wahlen umzugehen. Eines zum Beispiel das taktische Wählen von Kleinstparteien mit dem Ziel, den Prozentanteil bestimmter, besonders unliebsamer Parteien, in diesem Jahr zum Beispiel der AfD, so zu verringern oder bestenfalls unter die 5%-Hürde zu drücken. Zumindest theoretisch. Ein anderer ist der aktive Wahlboykott bzw. das ungültige Wählen. Oder kann ich gar nicht ins Wahllokal zu gehen? Erich Mühsam wieder schrieb dazu 1912, überlege jeder, dass er mit jedem Schritte, den er zum Wahllokal lenkt, sich öffentlich zur Erhaltung des kapitalistischen Staatssystems bekennt. Hier muss Mensch trotzdem letztlich mit sich selbst abwägen, was er sie für am geeignetsten hält. Ein weiteres Problem des Parlamentarismus ist die Elitenbildung und Reproduktion und die damit verknüpfte geistige Entfremdung der gewählten RepräsentantInnen von der wählenden Basis. Dazu war eigentlich das Zitat, das ich vorher schon vorgelesen habe, auch recht passend. Diese Entfremdung der politischen Eliten ist höher, je größer die Machtebene. Also zum Beispiel auf lokaler und kommunaler Ebene ist noch eine gewisse Verbindung von PolitikerInnen und BürgerInnen vorhanden. Also dass dieser Unterschied noch nicht ganz so krass herausgebildet, aber bereits auf Landesebene ist so eine Verbindung de facto nicht mehr vorhanden. Und wenn man seinem Bundestagsabgeordneten ein Begehren vorträgt, kann man letztendlich kaum darauf hoffen, dass der sich dem nur ansatzweise annimmt. Das heißt, dort ist schon ein sehr starker Kontrast zu beobachten. Diese Reproduktion von Eliten führt am Ende auch dazu, dass das Vertrauen von Teilen der Bevölkerung an die Regierenden verloren geht. Das nützt dann jenen, die sich als neu und volksnah präsentieren wollen, zum Beispiel, was sie noch nie in einer Regierung vertreten waren. Davon profitierte zum Beispiel die Piratenpartei anfangs, aber auch andere Gruppen, die aus außerparlamentarischen Kreisen kommen, aber heute auch die AfD, die sich als wenig elitär profilieren möchte. Diese neuen PolitikerInnen werden dann entweder zu neuen Eliten, wie zum Beispiel die Grünen, oder passen sich damit diesem System an, oder sie stellen sich dagegen und versinken im Endeffekt mehr und mehr in der Irrelevanz, wie zum Beispiel an der Piratenpartei, die versucht hat, ansatzweise sich dagegen zu stellen. Ralf Bonicki andererseits schreibt von drei Hauptpunkten der libertären Parlamentarismuskritik. RepräsentantInnen zu wählen läuft dem Ziel der politischen Partizipation zuwider. Wer sich repräsentieren lässt, ist selbst selten Teil politischer Prozesse und lässt sich dieses Recht der Bequemlichkeit halber weitläufig absprechen. Parlamentarismus beruht auf der bevorzugten Behandlung von Mehrheitsvoten gegenüber Minderheitsvoten. Das heißt, dass die Meinung von Mehrheiten wichtiger als die von Minderheiten angenommen werden, was aus anarchistischer Sicht problematisch sein kann, aber dazu wurde schon was gesagt und wird später vielleicht nochmal. RepräsentantInnen produzieren und übergehen Betroffene, indem sie zum Beispiel Gesetze verabschieden, die bestimmte Teile der Bevölkerung benachteiligen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Verschärfung oder de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl. Was aber ist es, dass wir AnarchistInnen dann dem parlamentarischen System entgegenstellen? Was ist ein libertärer Gegenentwurf dazu? Nun, der Sozialanarchismus ist ein ziemlich breites Feld mit vielen Strömungen. Und deshalb ist es erstmal ziemlich schwer, hier eine allgemeine Antwort dazu zu finden. Mensch kann anführen, dass das Konzept der Räterepublik zum Beispiel auch unter AnarchistInnen historisch sehr beliebt war und teils heute immer noch ist. Dieses komplette Konzept hier ausführlich zu erläutern und zu erörtern, dafür fehlt hier wirklich Zeit. Aber einer der wichtigsten Punkte ist dabei auch, dass es etwas gibt wie ein imperatives Mandat, im Gegensatz zum sogenannten freien Mandat heute. Das bedeutet, dass die gewählten RepräsentantInnen in den Räten dann der Basis direkt verpflichtet sind und nicht ihrem Gewissen und de facto selbst keine Entscheidungsgewalt haben. Sie sind von der Basis völlig abhängig darin. Der demokratische Konföderalismus, der unter anderem in Rojava angestrebt wird, ist ein ähnliches Konzept, das ebenfalls auf einer hierarchischen, nichtstaatlichen und gleichberechtigten Organisation der Gesellschaft durch Räte aufbaut. Generell ist anarchistische Praxis somit auch auf politische aktive Partizipation aus und nicht gewillt, sich damit zufrieden zu geben, im Bundestag repräsentiert zu werden. Der Anarchismus oder die Anarchie kann nicht eingeführt werden, sie bedarf der revolutionären Überwindung herrschaftlicher Verhältnisse.
Circle A.
Circle A.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Touch the sky. I am alone. The world is hollow and I touch the sky. I am alone. The world is hollow and I touch the sky.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Also, wir haben jetzt so ein bisschen was zur Demokratiegeschichte und zum Parlamentarismus gehört und da vielleicht gelernt, dass wir letztendlich alle Menschen wählen, die behaupten, unsere Meinung zu vertreten und dann halt eben innerhalb der Zeit, für die wir sie gewählt haben, uns, ja, unsere Stimme zu vertreten, ne? Und da ist vielleicht das bessere Wort für Wahl eher Stimme abgeben als wählen gehen. Und das Problem ist da, eine Stimme abgeben können natürlich nur Menschen, die auch eine Stimme haben. Und es gibt in unserem aktuellen System sehr viele Menschen, die eben nicht wählen können, die also folglich in der Logik der parlamentarischen Demokratie in diesem Land gar keine Stimme haben. Oder besser gesagt, denen keine Stimme gegeben wird. Das betrifft fast ein Achtel der Bevölkerung. Und dazu gehören unter anderem Menschen, die entmündigt sind, also denen ein Vormund bestellt wurde oder die einen Vormund haben. Und Menschen, die wegen einer politischen Straftat verurteilt werden, denen kann das Wahlrecht entzogen werden. Das hängt von der politischen Straftat ab. Dann gehören dazu noch Menschen, die verurteilt wurden, aber nicht straffähig sind und anstatt in den Knast zu wandern, halt eben in das psychiatrische System, in die Zwangspsychiatrie kommen. Und ja, selbstverständlich alle Menschen unter 18 Jahren. Weiterhin gehören dazu alle Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Das sind in Deutschland mehr als 10 Millionen Menschen, die quasi hier im Land leben, aber keinen Pass bekommen haben und dementsprechend auch einfach mal nicht wählen dürfen. Menschen, die teilweise sehr lange schon in Deutschland leben und halt entsprechend auch in das System integriert sind, ihre Steuern zahlen, irgendwie in ihrem Stadtteil in gesellschaftlich natürlich die Gesellschaft mit Form und mit aufbauen und ihre Kinder hier erziehen. Also die ja natürlich normale Menschen in einem normalen Umfeld sind, die kriegen halt einfach keine Stimme, weil ja, ihr habt halt keinen Pass, schade, Pech gehabt. Und entsprechend könnt ihr dann an dem sogenannten demokratischen Prozess da auch nicht teilnehmen. Ein aktueller Zeitungsartikel bezeichnete letzte Woche, dass berichtete letzte Woche, dass in Bremen tatsächlich 18% der Erwachsenen nicht für die Bundestagswahl 2017 zugelassen sind. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil, der da irgendwie von der Bevölkerung ausgeschlossen ist. Das ist immerhin fast ein Fünftel. Und die werden natürlich einfach übergangen und einfach in ein System da reingepresst, wo behauptet wird, dass sie irgendwie zu dem Teil der Gesellschaft gehören würden und dass die Gesellschaft ja irgendwie eine Stimme hat und über ihre Zukunft mitentscheiden darf. Und dann stehen halt eben diese 18% der Erwachsenen einfach da und es wird gesagt, ja, schade, du aber nicht. Und im Endeffekt, wenn wir das mal runterbrechen, gibt's halt eben einen Haufen Menschen, wo aus irgendwelchen Begründungen behauptet wird, dass sie halt eben kein Recht haben, sich an der politischen Ausrichtung des Landes, in dem sie leben, halt mitzubeteiligen. Und besonders unangenehm ist das bei politischen Straftaten oder bei Menschen, die halt eben psychiatrisiert werden. Und insofern muss Mensch halt eben auch aus der Perspektive mal ein bisschen kritisch hinterfragen, ob das nicht vielleicht komisch ist, wie das hier bei uns mit dieser Wahl funktioniert.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Gut, und jetzt wollen wir noch einen kleinen Veranstaltungshinweis mitgeben, der die Diskussion über die Wahlen halt auch so ein bisschen mit zum Thema hat. Und da möchte ich jetzt einfach mal den Text vorlesen. Es geht um die Wahlokratie von de Party. Und der Text dazu, das ist ein Experiment in indirekter Demokratie von Endcompany und Co. und dem Staatsschauspielhaus Dresden. Ja, die Regie hat da Alexander Kaschnia geführt und Nicola Nord und Sascha Sulima. Die Uraufführung ist in der Dreikönigskirche in Dresden am 19.09.2017. Und kurz der Text. Endcompany und Co. haben für ihr Projekt die Wahlokratie von de Party zusammen mit dem Peng-Kollektiv die digitale Bühne bespielt. Das Online-Portal mit dem Namen VoteBuddy hat hohe Wellen geschlagen und wurde schließlich abgeschaltet, nachdem es sich als Fake geoutet hat. Auf dem Online-Portal votebuddy.de wurde vorgeblich eine Stimmentauschbörse gegründet, auf der NichtwählerInnen ihre Stimme zur Bundestagswahl an Nichtwahlberechtigte abgeben konnten. Auf der Bühne in Dresden werden tatsächliche Bürger, die wählen dürfen, aber ihr Wahlrecht nicht ausüben, mit Personen in Kontakt treten, die gerne wählen wollen, aber eben nicht dürfen. Was auf der digitalen Bühne in Wirklichkeit nie stattgefunden hat, wird auf der realen Bühne vollzogen. Ein offener Austausch darüber, wie jeder Einzelne mit seiner Stimme umgehen will. Das Staatsschauspiel Dresden gibt die Wahlokratie Finde Partie von Endcompany und Co. der Diskussion um Wahlrecht und Wahlpflicht und der Begegnung Wahlwilliger und Wahlverweigerer Raum und eine Bühne. Also, wenn ihr daran interessiert seid, mal zu gucken, warum wählen Leute nicht, warum wollen Leute gerne wählen, warum wollen Leute eigentlich gar nicht wählen und was da bei der Diskussion rauskommt, dann geht da mal hin.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Okay, also wir kommen jetzt zum Ende der Sendung noch zu einer kleinen Diskussion als Fazit.
Und ja, da wollen wir jetzt einfach mal mit anfangen.
Ja, ich würde vielleicht grundsätzlich erstmal damit einsteigen, dass es prinzipiell das System, wie wir jetzt auch aus den Informationsbeiträgen genommen haben, durchaus auf einer absoluten Widersprüchlichkeit aufbaut. Nämlich Punkt 1 meiner Meinung nach, dass wir immer noch definitionsmäßig in einer Demokratie, also in einer Herrschaft, die vom Volk, was sich selbst bestimmt, ausgehen, dass wir darin leben sollen. Und andererseits Repräsentanten haben, die mehr Interesse daran haben, das bestehende Wirtschaftssystem am Laufen zu halten und alternative Gesellschaftsmodelle, die Minderheiten, die von diesem System vernachlässigt und übergangen werden, einfach tabuisieren und sich selbst als absolut alternativlos hinstellen, wobei prinzipiell dieses ganze...
Achso, du kannst ruhig weiterreden.
Ja. Wobei prinzipiell immer behauptet wird, das System ist stabil, es geht den meisten Menschen gut, aber die Ungleichheiten verschärfen sich immer mehr. Und wir leben immer noch in einer Illusion einer Alternativlosigkeit des Bestehenden. Und die Frage, die ich vielleicht stellen würde, wäre insgesamt auch zum selber drüber nachdenken, wo man ansetzen könnte, hier im Kleinen bereits etwas zu ändern und welche Möglichkeiten es da vielleicht auch im Bereich der Selbstorganisation geben könnte.
Ja, das die große spannende Frage des alternativen Systems natürlich. Ich glaube, ein spannender Punkt dabei ist, dass die Minderheiten, die übergangen werden, die werden ja sehr häufig auch mit dem Argument übergangen, dass ihre Einstellung und ihre Position den Fortschritt hemmt. So, dass es die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Landes und damit allen schadet. So, und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt, da wo sehr gut angesetzt werden kann. Es zeigt sich so ein bisschen, ob das jetzt Südamerika oder Nordamerika ist, da wo irgendwie große Konzerne oder halt Europa auch, aber da wo irgendwie große Konzerne loslaufen und sagen, okay, wir legen jetzt hier mal eine Ölpipeline hin oder wir bauen jetzt hier mal einen großen Windpark vor die Küste und was mit den Leuten, die da so ringsrum ist, passiert, das ist uns völlig egal. Da bilden sich doch interessanterweise immer relativ starke Strukturen in den Menschen, die da wohnen und die dann von den negativen Effekten betroffen sind, die dann anfangen, sich selber zu organisieren und halt eben auch ein gewisses Misstrauen gegenüber des Staates aufbauen. Jetzt sind natürlich hier bei uns solche Probleme, naja gut, okay, es gibt Menschen, die sich drüber aufregen, dass da irgendwie neue Hochspannungsleitungen gebaut werden sollen oder irgendwo Windkrafträder hingebaut werden sollen. Bei solchen Projekten und dann gibt es natürlich auch sehr viele schon ältere hergebrachte Sachen, so die ganze Anti-Atomkraft-Bewegung. Ich denke, dass es halt ein interessanter Punkt ist, einfach da zu gucken, wo man sieht, okay, jetzt hier wird von einer übergeordneten Stelle etwas entschieden, was das Leben der Menschen in einer Art und Weise betrifft, wie sie es aber nicht wollen, wo das Leben der Menschen verschlechtert wird, dass man dann da hingeht und anfängt, gemeinsam mit den Menschen drüber nachzudenken, okay, gibt's vielleicht eine Möglichkeit, dass wir uns hier gemeinsam irgendwie zusammensetzen und organisieren und vielleicht versuchen, gemeinsam Druck auszuüben und halt eben uns nicht auf dieses abstrakte Wahlding und dieses abstrakte, okay, ich habe da irgendwie in 3 Jahren vielleicht die Chance, eine Person in den Stadtrat zu wählen, die dann unter Umständen vielleicht das macht, worauf ich Bock habe und dann sagt, okay, wir bauen jetzt hier keinen neuen Gebäudekomplex hin, sondern ich überlege mir halt selber, wie ich damit umgehe und organisiere mich halt eben in meiner Nachbarschaft.
Ich finde, du hast da gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar das mit dem Minderheitenübergehen bist du halt nochmal hin in die Richtung, dass ja viele Minderheiten halt aktiv übergangen werden, denen man sie überhaupt nicht beachtet. Und ich finde das, oder ich sehe das so, dass es schon da anfängt, auch schon, dass die Möglichkeit der parlamentarischen Mitbestimmung für kleine Minderheiten schon gar nicht vorhanden ist. Das fängt schon bei so einer 5%-Hürde an. Und selbst wenn man dann ins Parlament kommt, kann man da, ja, das ist auch nicht wirklich hilfreich für die meisten Menschen dann. Also da können eh nur bestimmte größere Gruppen was machen. So kleine Minderheitsfraktionen können da meistens eh nicht auch keine geringen Änderungen schaffen. Und andererseits ging das gerade auch schon in die Richtung, dass Positionen von Minderheiten auf einer ökonomischen Ebene kritisiert werden, also dass sie wirtschaftlich irgendwie kritisch sind, weil sie das Land, da konstruiert man schon so ein kollektives Interesse daran, dass es Deutschland auch so gut geht. Wo war ich?
Beim kollektiven Interesse.
Nee, davor. Dass Positionen halt an diesem ökonomischen Maßstab gemessen werden, was auch irgendwie merkwürdig ist, weil man sich dann oftmals nicht wirklich inhaltlich damit auseinandersetzt. Man sieht nur, okay, das bringt uns wirtschaftlich vielleicht nicht unbedingt voran, also lassen wir das sein oder diskreditieren das komplett oder sonst was. Und ja, das wollte ich nur mal einwerfen.
Ja, also irgendwie, es ist interessanterweise ja so ein bisschen die Verknüpfung von Wirtschaft und Politik, die uns da ja wieder auf die Füße fällt, ne?
Ich hätte dazu jetzt auch insgesamt gerade zum Thema Wahlen und im Sinne auch einer allgemeinen Systemkritik noch was zu sagen. Nochmal mit Bezug auf diese Wirtschaftsideologie Fortschritt und Wachstum durch permanente Steigerung der Produktivität. Ich denke, es ist auch mittlerweile, ohne dass man das noch weiter begründen muss, auch wenn man das kann jeder nachlesen, es ist mittlerweile deutlich und allgemein bekannt, dass das widersprüchlich ist und nicht ewig funktionieren kann und dass es eigentlich natürlich sein sollte, sich danach Alternativen auch Wirtschafts- und Arbeitsmodellen umzusehen, besonders wenn es Deutschland so gut geht. Aber wir haben das Problem ja immer noch, dass die wenigen ganz viel und ganz viele ganz wenig haben. Und dennoch befinden wir uns in einer Ideologie, die uns einen Leistungszwang aufoktroyiert, der von keiner Partei irgendwie auch nur ansatzweise in Frage gestellt wird. Und das möchte ich gerne noch als Denkanstoß mit auf den Weg geben.
Leistungszwang. Wollen wir da noch kurz zu reden? Haben wir noch die Zeit? Ja, alle? Ja, ja, aber zu dem Leistungszwang, ne, das ist natürlich so ein spannendes Ding irgendwie. Was ist ein... Ganz böse gesagt, was ist ein Mensch wert, der nichts leistet? Vielleicht sollte sich eine Gesellschaft auch mal drüber Gedanken machen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Menschen halt eben an solchen Kategorien zu messen und so. Oder ob vielleicht einfach schon allein dadurch, dass ein Mensch ist, das völlig in Ordnung ist und sich der ganze Rest dann halt eben gar nicht daran orientieren muss. Oder meinst du das nicht?
Es kann ja auch durchaus viele Leistungen geben, die von diesem Wirtschaftssystem einfach nicht gewürdigt werden. Oder auch viele Menschen, die sich in jahrelanger Arbeit selber Wissen aneignen, selber Dinge beibringen, aber nicht das Zertifikat haben einer Ausbildungsstätte oder einer Universität, die sie jetzt zu irgendwas qualifiziert und deswegen sich nicht einbringen dürfen, obwohl sie eventuell auch können und wollten. Das quasi wirklich nur, entweder du gehst den vorgeschriebenen Weg nach oben oder du fliegst komplett raus und bitte alles immer schön opportun. Und ja.
Zeit ist durch, noch ein letztes Wort.
Ja, das war die September-Ausgabe vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unsere Sendung könnt ihr nachhören auf and.notraces.net. Dort findet ihr auch die Links zu der Musik, die wir heute gespielt haben oder gerade noch spielen. Diese Musik ist wie immer komplett unter gemeinfreier Lizenz. Ihr könnt sie also runterladen, weiterverbreiten. Und das dürft ihr nicht nur, das ist sogar erwünscht. Also genau, dann bis zum nächsten Mal. Das ist dann der 15. Oktober.
Mm-hmm.